Onda.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 633. Die US-amerikanische Interventionspolitik des 20. Jahrhunderts ist zurück. Nur, dass sie es nicht einmal mehr versuchen, ihre Angriffe vor der Welt zu legitimieren. Wir starten das Onda Info mit einem Kommentar zu Venezuela, einem Interview mit dem Venezuela-Experten Tobias Lambert und außerdem schauen wir auf die Reaktionen anderer lateinamerikanischer Länder. Zum Schluss nehmen wir euch mit nach Sachsen und sprechen mit venezolanischen Geflüchteten zu ihrer Situation, der Jobsuche und dem Alltagsrassismus dort. Während weiterhin Fachkräfte aus Lateinamerika angeworben werden, ist es für AsylbewerberInnen wie Angelina schwer, hier einen Job zu bekommen. Paul Welchgerer berichtet. Viel Spaß beim Lauschen, verhaltet euch und leitet das Onda Info gerne weiter. Das Onda Info Team.
Was sich in Venezuela ereignet hat, ist kein Grenzfall des Völkerrechts, kein juristischer Graubereich und schon gar kein Akt legitimer Selbstverteidigung. Es ist ein klassischer Akt militärischer Aggression, offen, demonstrativ und bewusst außerhalb der internationalen Ordnung. Führende VölkerrechtlerInnen sprechen von einem Bruch der UN-Charta, sogar von einem Verbrechen der Aggression, dem schwersten Delikt im Völkerrecht. Das ist keine politische Meinung, das ist internationale Rechtslage. Selbstverteidigung greift nur bei einem unmittelbar bevorstehenden Angriff. Einen solchen hat Venezuela nicht geplant. Auch der dünne Vorwurf, Nicolas Maduro leite eine narkoterroristische Organisation, rechtfertigt weder einen Angriff noch einen aufgezwungenen Regimewechsel. Dabei spielt eines ausdrücklich keine Rolle. Dass das Maduro-Regime autoritär regiert, Proteste unterdrückt und Wahlen manipuliert hat. Völkerrecht gilt nicht nur für Demokratien oder Systeme, die sich so nennen. Neu ist nicht, dass die USA internationales Recht brechen. Neu ist die Unverhülltheit, mit der sie das tun. Donald Trump versucht nicht einmal mehr, den Angriff mit Demokratie oder Menschenrechten zu bemänteln. Er spricht von Kontrolle, von Öl, davon, ein fremdes Land zu führen. Einige KommentatorInnen nennen es die Putinisierung der US-Außenpolitik. Treffender ist ihre Neoimperialisierung. Ein Denken in Einflusszonen, Ressourcen und militärischer Durchsetzung, wie im 19. Jahrhundert, nur mit Drohnen, Satelliten und Spezialeinheiten. Der Angriff auf Venezuela ist Teil einer klaren Strategie. Die neue US-Sicherheitsdoktrin verkündet offen die Rückkehr zur geopolitischen Vorherrschaft im sogenannten Hinterhof der USA. Die Monroe-Doktrin, einst kolonialer Machtanspruch, wird im 21. Jahrhundert neu aufgelegt. Nach Zöllen, Sanktionen, diplomatischem Druck und Wahlbeeinflussung wie jüngst in Honduras folgt nun die militärische Eskalation. Kuba dürfte das nächste Ziel sein, vielleicht ganz ohne Bomben. Wer Venezuelas Öl kontrolliert, kann auch in Havanna die Lichter ausgehen lassen. Der Präzedenzfall ist fatal. Wenn Washington ungestraft angreift, warum sollte China auf Taiwan verzichten? Warum sollte Russland sich aus der Ukraine zurückziehen? Warum sollte sich Israel um UN-Resolutionen scheren? Auch wenn die Kritik im UN-Sicherheitsrat am Montag deutlich war, das Vetorecht der USA macht Sanktionen praktisch unmöglich und entlarvt das Gremium erneut als machtpolitische Fassade. Auch die internationalen Reaktionen zeigen die Erosion der Ordnung. Zwar erinnert sich Brasiliens Präsident Lula an die dunkelsten Zeiten US-amerikanischer Interventionen in Lateinamerika, zwar verurteilen Spanien und Frankreich, Chile und China den Angriff, viele Staaten aber auch nicht. Einige wie Argentinien und Ecuador feiern ihn sogar. Und Deutschland? Flüchtet sich in juristische Nebelkerzen. Die Lage sei komplex, sagen Bundeskanzler Merz und Außenminister Wadefuhl. Komplex ist vor allem die moralische Kapitulation und Anbiederung einer Regierung, die lieber laviert, als eine rote Linie zu ziehen. Und Venezuela selbst? Der Präsident ist entführt, aber der Staatsapparat steht. Armee, Sicherheitskräfte, Machteliten sind ja da. Wer das Land kontrollieren will, muss sie neutralisieren oder auf Linie bringen. Da Trump ganz offen vor allem ans Öl will, könnte das Regime über einen Deal mit dem Kriegsherrn an der Macht bleiben, was die deutsche Haltung noch absurder macht. Der Skandal ist nicht nur der Angriff, es ist die weltweite Anpassung daran. Schon bei Zöllen und Handelskriegen haben viele Staaten gekuscht. Nun haben sich alle einzurichten in einer Welt, die zwischen den USA, Russland und China aufgeteilt wird. Was in Venezuela begann, betrifft letztlich alle.
Quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Nach dem US-Angriff auf Venezuela und die Entführung von Nicolas Maduro und Cilia Flores fielen die Reaktionen der lateinamerikanischen Staaten höchst unterschiedlich aus. Kuba verurteilt diese Aktionen als einen Akt des Staatsterrorismus, ein krimineller Überfall auf unser friedliches Amerika, erklärte der kubanische Staatschef Miguel Díaz-Canel. Er hat berechtigten Grund, wütend zu sein, denn er könnte der Nächste sein. In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Regierungen von Uruguay, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko und Spanien ihre tiefe Besorgnis und Ablehnung der Militäraktion. Sie forderten, den Konflikt auf friedlichem Weg zu lösen, mittels Verhandlungen und ohne Einmischung von außen. Ganz anders sieht es am rechten Rand Lateinamerikas aus. Für alle kriminellen Narco-Chavisten ist die Zeit gekommen, verkündete der ecuadorianische Präsident Daniel Noboa. Vom Sturz eines Diktators sprach auch der rechte argentinische Staatschef Javier Milei. Maduro sei ein Narco-Terrorist mit Verbindungen zu den spanischen Sozialisten. Und Mileis Sicherheitsministerin Patricia Bullrich sekundierte, nun würden Freiheit und Frieden nach Lateinamerika kommen.
Aus Mexiko meldete sich sogar Andrés Manuel López Obrador zu Wort. Obwohl er sich aus der Politik zurückgezogen hat, schrieb der Ex-Präsident in sozialen Medien, kann er angesichts des anmaßenden Angriffs auf die Souveränität des venezolanischen Volkes nicht schweigen. Weder Simón Bolívar noch Abraham Lincoln hätten hingenommen, dass sich die amerikanische Regierung wie ein globaler Tyrann aufführt, schrieb er weiter. Auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum verurteilte die Intervention der Vereinigten Staaten und betonte, dass Lateinamerika bei der Verteidigung seiner Souveränität zusammenstehen muss. Trumps Antwort ließ nicht lange auf sich warten. In einem Post auf X veröffentlichte das Weiße Haus den Ausschnitt eines Interviews mit Trump auf Fox News. In diesem behauptet er, dass nicht Sheinbaum, sondern die Drogenkartelle Mexiko regieren und dass er schon mehrfach angeboten hat, bei deren Bekämpfung auf mexikanischem Boden zu unterstützen. Was das für den südlichen Nachbarn mit seiner eher linksgerichteten Regierung bedeutet, möchte man sich nicht ausmalen.
Und der Info.
Das Radiomagazin vom Nachrichtenpool Lateinamerika aus Berlin.
Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Tobias Lambert zu der Situation in Venezuela. Und wie siehst du die USA da drin? Was ist deren Motivation? Was wollen die da genau?
Naja, die USA haben nach dem Angriff auf Venezuela und die Entführung von Präsident Maduro sich ja klar dazu geäußert. US-Präsident Trump hat auf einer Pressekonferenz gesagt, die USA wollten nun vorerst Venezuela selbst regieren. Da war erst unklar, was dahinter steckt. Es zeichnet sich jetzt ein bisschen ab, dass Trump davon ausgeht, dass die neue Präsidentin, die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, erstmal mit der gesamten Regierung, die auch unter Maduro dran war, im Amt bleiben soll. Und er geht davon aus, dass die Regierung jetzt alle US-Wünsche erfüllt. Trump hat da vor allem das Erdöl genannt, Zugriff für US-Unternehmen auf das Erdöl. Und es wirkt gerade ein bisschen so, als wollten die USA Venezuela zu einem US-Protektorat machen.
Wie reagieren die Politikerinnen in Venezuela drauf?
Ja, also Delcy Rodriguez, die derzeitige Vizepräsidentin, die heute vereidigt wird als Präsidentin voraussichtlich, bleibt im Amt mitsamt der Regierung. Das oberste Gericht hat das abgesegnet. Das Militär hat sich hinter die Regierung gestellt. Das heißt, der bisherige Regierungszirkel, der auch schon unter Maduro bestand, bleibt weiterhin im Amt, zeigt bisher keine Risse. Und Delcy Rodriguez hat jetzt zwei unterschiedliche Botschaften ausgesendet. Sie hat zunächst eher wohl an die eigene Basis gerichtet, davon gesprochen, dass sie die Freilassung Maduros fordert, dass Venezuela niemals eine Kolonie von niemandem werden würde. Einen Tag später, gestern, hat sie dann in Richtung USA das Signal gesendet, ja, sie sei gesprächsbereit, sie sei bereit, über Kooperationsvorhaben mit den USA zu sprechen. Die US-Regierung stellt es ja so dar, als sei mit Delcy Rodriguez besser zu verhandeln, zu sprechen, als mit Maduro. Und Trump hat auch angedroht, Venezuela möglicherweise erneut bombardieren zu lassen, sofern Rodriguez nicht das tut, was er sagt. Das heißt, er erpresst die Regierung. Rodriguez hat nicht viel politischen Spielraum. Es bleibt aber unklar, inwiefern da auch vorab Gespräche stattgefunden haben und im Hintergrund stattfinden. So ein Deal nach dem Motto, ihr dürft im Amt bleiben, müsst aber tun, was wir, was die US-Regierung wollen.
Ja, gibt es Reaktionen aus der Bevölkerung? Wie ist die Stimmung vor Ort?
Ja, ich habe ein paar Infos eingeholt von Leuten vor Ort. Es ist so, dass im Moment eher so eine Art gespannte Ruhe über Caracas zumindest liegt. Es gibt keine Massendemonstrationen. Es gab ein paar kleinere Demos im Zentrum gegen die US-Intervention. Aber die Leute bleiben eher zu Hause oder versuchen, sich mit dem Nötigsten einzudecken, in Geschäften einzukaufen, die teilweise aber auch nicht regulär geöffnet haben. Also es ist eher so eine gespannte Ruhe, ein Abwarten darauf, was jetzt passieren wird. Und je nachdem, wie sich jetzt die Situation weiterentwickelt, wie sich auch die Regierung gegenüber den USA verhält, davon wird dann auch abhängen, inwiefern es ja entweder der Alltag wieder normal weitergeht oder es vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt Proteste auf der Straße gibt.
Ja, es hat ja nun auch Konsequenzen für ganz Lateinamerika. Was denkst du, wie wird es weitergehen?
Naja, das Thema Venezuela ist auf jeden Fall im größeren regionalen Kontext zu sehen. Die USA haben ganz unverblümt und offen in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie von Anfang Dezember das Ziel formuliert, die Region, ihren sogenannten Hinterhof, ja, also die westliche Hemisphäre, wie sie es nennen, zu dominieren. Also die US-amerikanische politische und wirtschaftliche Dominanz wiederherzustellen. Und zwar über eine Mischung aus Drohungen, wo nötig, heißt es in der Strategie, militärischen Druck, sowie Anreize, etwa im Vorfeld von Wahlen, wo dann die Einmischung von Trump, wie wir es jetzt schon in Argentinien und Honduras gesehen haben und auch in den nächsten Monaten in Kolumbien sehen werden, die Einmischung in Wahlen erfolgt. Das heißt, Trump und die US-Regierung wollen die Region kontrollieren und in absehbarer Zeit ist auch damit zu rechnen, dass eventuell Kuba eine Rolle spielt. Der US-Außenminister Marco Rubio will ja erklärtermaßen einen Regierungswechsel auch in Kuba erreichen. Venezuela ist für ihn da eigentlich nur ein notwendiges Zwischenziel. Das heißt, wir werden es in der nächsten Zeit wohl mit Einmischungen in Lateinamerika, mit militärischer Präsenz und eventuell auch weiteren Spannungen gegenüber einigen Ländern zu tun bekommen.
Ja, und das Ganze schon in einer sehr neuen Qualität auch, oder? Also, dass jetzt gar keine Vorwände mehr kommen wie humanitäre Zwecke oder Sonstiges. Es ist schon sehr offen, sie wollen einfach das Öl.
Ja, richtig. Das ist es hat immer schon in den letzten Jahrzehnten ja US-Interventionen in Lateinamerika gegeben, in anderen Regionen der Welt natürlich auch. Was nun tatsächlich ein qualitativer Unterschied ist, ist, dass die Trump-Regierung ist, überhaupt nicht darauf anlegt, dass in irgendein völkerrechtlich möglicherweise abzunickendes Kleid zu stecken, sondern es ist ihnen einfach vollkommen egal, was der Rest der Welt sagt, was Völkerrechtler sagen. Sie finden irgendwelche Gründe, um die Militärpräsenz zu rechtfertigen, etwa in dem Fall Drogenfluss aus Venezuela angeblich in die USA, der tatsächlich, wenn man sich die Fakten ansieht, ja gar keine Rolle spielt. Und all das Gerede von den gestohlenen Wahlen 2024, von der Rolle der Opposition, Maria Corina Machado, die Friedensnobelpreisträgerin etc., das spielt alles jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Trump hat ganz klar gesagt, es geht ihm jetzt zunächst mal über das Erdöl und er möchte Venezuela direkt von den USA aus regieren lassen. Das heißt, klar, es geben nicht einmal mehr vor, dass es um Demokratie, Menschenrechte oder irgendwelche anderen Gründe gehe, sondern es geht einfach ganz unverblümt um eine US-Dominanz, um die Durchsetzung der US-Interessen.
Ein
eine Plattenbausiedlung in Heidenau, Sachsen. Gerardo Duarte packt sein schwarzes Cabriolet, überquert die Straße und läuft auf einen der Hauseingänge zu. Kurz vor der Tür zückt er sein Handy.
Hallo? Luisa?
Dígame, señor
Gerardo. Gerardo, sí.
Wir sind hier unten vor deinem Haus. Wir warten hier.
Der 67-jährige Kubaner hat Luisa Amaya versprochen, ihr heute einen Besuch abzustatten. Amaya ist vor 2 Jahren aus Venezuela nach Deutschland geflohen und wohnt hier in einer kleinen Erdgeschosswohnung. Die 50-Jährige hat gesundheitliche Probleme und läuft mit Gehhilfe. Doch eigentlich kommt Duarte nicht, um ihr zu helfen. Amaya ist eher sowas wie eine Vermittlerin. Sie hat 6 Bekannte eingeladen, die aus verschiedenen Teilen Sachsens angereist sind, nur um Duarte kennenzulernen. Alle stammen aus Venezuela, haben Asyl beantragt und suchen dringend Arbeit. Schon im Hausflur wird Duarte herzlich begrüßt. Duarte kam Ende der 1970er Jahre als Vertragsarbeiter aus Kuba in die DDR. Im Gegensatz zu vielen anderen VertragsarbeiterInnen gelang Duarte der soziale Aufstieg. Er studierte Chemie und machte Karriere als Verfahrenstechniker. Seine sächsische Frau leitete lange ein großes Industrieunternehmen in Pirna. 2022, frisch in Rente, begann er ehrenamtlich für die AWO zu übersetzen. Dabei lernte er viele geflüchtete VenezolanerInnen kennen, begleitete sie zu ÄrztInnen und Ämtern und vermittelte erste Jobs. Das lief so gut, dass er sich schnell herumsprach in der Community und bald zirkulierte seine Nummer in ganz Deutschland. Inzwischen hat er schon Hunderten einen Job vermittelt. Die 6 Bekannten in der Wohnung von Amaya hoffen auch darauf, mit Hilfe von Duarte im deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können.
Ich bin schon viele Jahre hier und habe immer gute Verbindungen in die Leitungsebenen der Firmen hier. Viele von den Chefs sind aus meinem Uni-Jahrgang, also Bekannte und Freunde.
Ja, genau. Deshalb schreibe ich Gerardo so viel und stelle ihm Kandidaten vor. Christian, Domingo, Maria und Leonard. Ich weiß, dass die gut arbeiten werden, egal bei welcher Firma.
Dass hier in Sachsen inzwischen so viele Menschen aus Venezuela leben, ist kein Zufall. Venezuela ist das Herkunftsland mit den meisten Asylanträgen in der EU. Von rund 400.000 Anträgen im ersten Halbjahr 2025 stammen fast 50.000 von VenezolanerInnen. Mehr als aus Afghanistan oder Syrien. Und in Deutschland werden alle venezolanischen Asylbewerber in Sachsen untergebracht. Mittlerweile über 9.000. Da etwa 80% aller Asylanträge von VenezolanerInnen abgelehnt werden, leben viele mit dem Duldungsstatus. Sie haben kein gesichertes Aufenthaltsrecht. Die Angst vor Abschiebungen begleitet sie ständig.
Wir konnten schon viele retten. Viele, die gar keine Ausweispapiere hatten. Nur ein Papier mit einem Ausreisedatum. Manchmal bleibt ihnen nur noch 1 oder 2 Monate, bis sie das Land verlassen müssen. Und mit einem Arbeitsvertrag und unseren Kontakten zu den Migrationsbehörden konnten wir das verhindern. Der letzte Fall war eine junge Frau, die nur noch 2 Wochen hatte, sonst hätte sie die Polizei geholt. Aber wir konnten es lösen.
Das Treffen in Luisa Amayas Wohnzimmer dauert mehrere Stunden. Duarte gibt Ratschläge, erzählt von seinen Erfahrungen mit den deutschen Behörden und fragt alle Anwesenden nach ihren Arbeitserfahrungen und privaten Situationen.
Luis, wie viele Kinder hast du?
4 Kinder.
Und alle leben mit dir, oder?
Ja, meine Frau und meine 4 Kinder.
In einem kleinen, lederbeschlagenen Notizbuch notiert er sich die Namen und die wichtigsten Informationen. ...70 Kilometer südwestlich von Heidenau in einer Kleinstadt im sächsischen Erzgebirge. Die 20-jährige Angelina wartet nachmittags auf den Bus. Auch ihr Name steht seit einigen Wochen in dem Notizbuch von Duarte. Und der konnte ihr prompt ein Kurzpraktikum in einem Pflegeheim in Pirna vermitteln. Eventuell sogar einen Ausbildungsplatz, wenn es gut läuft. Und morgen früh soll es losgehen. für Angelina ein Lichtblick. Über 30 erfolglose Bewerbungen hat sie im letzten Jahr verschickt.
Es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten hier. Wenige und sehr limitierte. Sehr oft schickt man eine Bewerbung und alle geforderten Dokumente und bekommt nicht mal eine Antwort.
Bis November 2023 hatte Angelina das Wort Sachsen noch nie gehört. Sie war gerade 18 geworden, hatte ihren venezolanischen Schulabschluss in der Tasche und wollte Grafikdesign studieren. Doch dann entschieden ihre Eltern aus Angst vor staatlichen Repressionen nach Deutschland zu fliehen, mit Angelina und ihren zwei 10-jährigen Zwillingsschwestern. Seitdem lebt sie in Warteschleife, in einer isolierten Kleinstadt, die sie sich niemals ausgesucht hätte.
Wir sind in Leipzig angekommen und haben dort 6 bis 7 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung gelebt. Danach hat man uns informiert, dass es einen Transfer geben wird. Aber nicht wohin. Tatsächlich meinte die Person, die uns informiert hat, sogar, der Ort sei nur 20 Minuten von Leipzig entfernt. Dann sind wir aber mehr als 2 Stunden mit dem Bus gefahren.
Trotz der Enge der Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig hatte sich die Familie in der Großstadt wohlgefühlt. Doch hier sei die Atmosphäre völlig anders.
Diese Stadt ist einfach nichts für Ausländer. Die mögen uns hier einfach nicht. Das ist die Wahrheit. Es ist sehr schön hier, aber sehr wenige Menschen sind freundlich zu uns. Wenn Deutsche in den Bus steigen, begrüßen alle den Schaffner und er grüßt alle zurück, außer uns. Wir waren gerade mal 2 Tage hier und gerade auf dem Weg zum Supermarkt, als ein schnell fahrendes Auto direkt neben uns bremste und der Fahrer uns angeschrien und übelst beschimpft hat. Das war schlimm und für meine Schwestern tatsächlich auch traumatisch. Solche Situationen mussten sie danach leider noch öfters durchmachen, zum Beispiel am Spielplatz.
Seit einem Jahr steckt die Familie hier fest und umziehen ist keine Option, denn die Ausländerbehörde genehmigt Wohnortswechsel nur in Ausnahmen. Voraussetzung, ein handfester Job oder eine Ausbildung. Schließlich kommt der Bus, der Angelina nach Hause bringt. Morgen muss sie pünktlich um 6.30 Uhr in Pirna zum Praktikum antreten. Von ihrem Zuhause wären das 3 Stunden Fahrt. Sie hat deshalb entschieden, bei einer Freundin in Dresden zu übernachten. Doch vorher muss sie zu Hause ein paar Sachen packen.
Hola.
Hola.
12 Stunden später. In Dresden ist es noch stockfinster, als Angelina um 5 Uhr morgens die Wohnung ihrer Freundin verlässt. In einer Stunde muss sie in Pirna sein. Duarte, der ihr das Praktikum vermittelt hat, hat versprochen, sie am S-Bahnhof abzuholen und zum Pflegeheim zu bringen. Die Fahrerei ist sie gewohnt. Jeden Morgen fährt sie 1,5 Stunden Bus nach Chemnitz für ihren Sprachkurs. Und dann das gleiche zurück. Die Anspannung ist ihr trotz der Müdigkeit anzumerken.
Ein bisschen angespannt bin ich schon, weil ich noch nie sowas gemacht habe.
Der Druck ist auch deshalb so hoch, weil Angelinas Asylantrag in erster Instanz abgelehnt wurde. Sie hat dagegen Einspruch eingelegt und wartet nun schon 1 Jahr auf die endgültige Entscheidung. Sollte ihr Asylantrag endgültig abgelehnt werden, könnte ein vollwertiger Job oder ein Ausbildungsplatz ihre einzige Möglichkeit sein, trotzdem einen langfristigen Aufenthaltsstatus in Deutschland zu bekommen.
Ausstieg rechts.
Wie abgemacht, wartet Duarte mit seinem Wagen auf dem Parkplatz neben der S-Bahn-Station in Pirna.
Buenos días. Buenos días.
Angelina, buenos días.
¿Cómo está?
Hola.
Hola.
Neben ihm steht eine weitere Venezolanerin, die in den nächsten 2 Tagen auch das Praktikum im Pflegeheim machen wird. Duarte nutzt die Autofahrt für ein letztes Briefing zu Themen wie Pünktlichkeit.
Und ihr wisst, oder? Das Wichtigste ist eure Sprache. Das ist das, worauf am meisten geachtet wird, also wie gut ihr kommunizieren könnt. und eure Bereitschaft, Dinge zu machen, aber vor allem eure Sprache.
6.30 Uhr. Im Pflegeheim der Diakonie herrscht reges Treiben. PflegerInnen begleiten SeniorInnen in den Essensraum, wo bereits gefrühstückt wird. Der Heimleiter Herr Theissen kommt aus seinem Büro.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Schönen guten Morgen alle.
Guten Morgen.
So, jetzt verraten Sie mir, wer fürs Erdgeschoss ist?
Ja, Sie. Sie. Kommen Sie bitte mit.
Und Duarte verabschiedet sich.
Dann, ich mache los, ja. Da
alles
war nur meine Aufgabe, ja.
Schönen so, Tag.
Danke für Ihr Spaß, ja. Den Hamburg.
Angelina wird von der Theissen für die Station im ersten Stock eingeteilt. Dort sind besonders pflegeintensive SeniorInnen untergebracht. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde im Personalzimmer nimmt der Stationsleiter sie mit für den ersten Rundgang der Frühschicht.
Du mal mit. Wie ist es sprachlich?
Ja.
Sprache?
Mhm.
Okay, mich versteht.
Ja.
Okay. Das ist unser Pflegewagen.
Okay.
Waschlappen, die Handtücher, Bettwäsche. Alles, was so dazugehört.
Angelina folgt aufmerksam den Erläuterungen des Pflegers. Wie viel sie von der Kommunikation versteht, ist schwer nachzuvollziehen. Eine große sprachliche Herausforderung ist es sicher.
Wo sind Sie her?
Ja, aber...
Aus Venezuela.
Venezuela?
Ja.
Ach, ja. Was soll die hier? Erfahrungen sammeln.
Genau. Ja. Gucken, sich alles angucken, wie das ist und vielleicht dann auch in diesen Beruf mit
einsteigen.
Genau, so sieht's aus.
Gut.
Reden tut Angelina an diesem Tag wenig. Doch ihre Bilanz nach der ersten Schicht ist vorsichtig positiv.
Der Ort ist gut, mit einer guten Stimmung. Die Menschen sind wirklich freundlich.
Muy amable, sinceramente.
Heute wird sie erneut bei ihrer Freundin in Dresden schlafen, um am nächsten Tag pünktlich zur zweiten Frühschicht anzutreten. Einige Tage nach dem Praktikum meldet sich die Diakonie bei Angelina. Einen Ausbildungsplatz können sie Angelina leider nicht anbieten, aber eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr. Angelina lehnt ab. Die ca. 400 Euro, die sie monatlich für 35 Wochenstunden Pflegearbeit verdienen würde, bringen sie und ihre Familie nicht weiter. Gerardo Duarte zieht trotzdem eine positive Bilanz. Bei 4 weiteren Venezolanerinnen, die er vermittelt hatte, hat es mit dem Ausbildungsplatz bei der Diakonie geklappt.
Lateinamerika ist voller Geschichten.
Que no escuchas en los grandes medios.
Wir erzählen sie kritisch, solidarisch und migrantisch.
Las contamos con mirada crítica, solidaria y migrante.
Ohne uns wüsstest du nicht, warum Studis in Mexiko auf die Straße gehen,
BäuerInnen in Kolumbien drangsaliert werden.
O como las personas migrantes latinoamericanas miran Alemania.
Kritische Medienarbeit kostet Geld, Zeit und Nerven.
Wir brauchen dich, um weiterhin kritisch und solidarisch berichten zu können.
Te necesitamos para poder seguir informando de manera crítica y solidaria. Haznos fuertes, que se escuchen nuestras voces.
Mach uns laut.
Mach uns stark.
Spende jetzt auf www.npla.de/spenden.
Für noch mehr Stimmen, noch mehr Kultur, noch mehr Tiefe.
Dona ahora en npla.de/spenden.
Pa que nuestras voces sigan sonando.
Das war das Onda-Info 633. Weitere Informationen und Beiträge findet ihr auf unserer Webseite npla.de.